Servus und hallo, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movie Illusion Podcast und anlässlich des Releases der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Disney Plus haben wir uns hingesetzt und haben uns nochmal die erste Staffel durchballert, fast zumindest. Und da möchte ich halt gerne ein bisschen was dazu erzählen. Mit dabei habe ich einen Corby und den lieben Mike.
Servus.
Und genau, hi. Und ich darf dann sagen, wir legen einfach los, weil das ist der Weg.
Das ist der Weg, genau. Und vor allem, ich bin so dermaßen aufgeregt. Das ist unser erster Star Wars Podcast und ich hoffe, der erste von vielen.
Oh yeah. Man kann man dann eigentlich in Zukunft zu jeder Folge mal aufnehmen, dass wir richtig viele haben.
Na. Und das sag ich, weil ich jede einzelne Folge zusammenschneiden muss und nein, das machen wir nicht.
Okay.
Aber
okay.
Das ist schon mal ein richtig guter Aufhänger für das in Disney Plus verfügbare Making-of zu Mandalorian, das genauso lang ist wie die Serie selber.
Ja, ein bisschen kürzer, oder? Weil manche Folgen haben gerade 18 oder 22 Minuten gehabt, aber es ist fast genauso lang, ja, weil die habe ich mir jetzt auch noch durchgeschaut.
Alter.
Sehr interessante Sachen dabei.
Ja, war sehenswert.
Absolut, ja, die kann ich nur empfehlen. Machen wir extra Folge dazu, oder?
Nein!
Na, du bist stinkfaul. Aber damit wir mal dir die Faulheit ein bisschen austreiben, Corby, verzeih unsere drei Zuhörer, die wir an der Zahl haben, doch mal, um was es bei The Mandalorian eigentlich geht. Magst?
Ich versuch's, ja. Du wirst mich unterbrechen, sobald ich einen Schmarrn verzeih.
Ganz genau.
In The Mandalorian geht's um einen geht's um einen Mandalorianer auf Deutsch.
Gut.
Und dieser Mandalorianer, der ist eigentlich gar keiner von dieser Rasse. Also es gab früher einen Planeten und eine Rasse, die Mandalorians, die, glaube ich, alles sehr gewalttätige, teilweise halt Auftragskiller waren, beziehungsweise ein Kriegervolk. Und dieses Kriegervolk ist in dem Verlaufe der Star Wars-Geschichte, wo man das jetzt momentan einordnen kann, ist, glaube ich, nach Episode 6. Ich glaube zumindest, also das Imperium ist besiegt. Und
die Serie jetzt?
Ja.
Ja, genau, die spielt 5 Jahre nach Episode 6 und 25 Jahre vor Episode 7 und 6 Jahre vor Reys Geburt.
Krass. Bam. Ja, jedenfalls unser Hauptcharakter, dieser Mandalorian, ja, reist halt in der Welt umeinander und ist ein ein Kopfgeldjäger und nimmt halt da verschiedene Aufträge an. Und gleich in der ersten Folge kriegt er halt einen besonderen Auftrag, der ihm einen, ja, wie soll ich sagen, kleinen Gefährten zur Seite setzt. Und eigentlich könnte die Serie auch heißen The Mandalorian and the Mini-Yoda.
Baby-Yoda.
The Child. Ja, and the Baby-Yoda.
Oh, der ist so cute.
Genau, und im Endeffekt, also eigentlich soll er als Kopfgeldjäger natürlich denjenigen, den er da jagt und dann auch findet, an den Auftraggeber übergeben. Das macht er dann auch. Allerdings, ja, hat er halt dann doch irgendwie ein Herz für dieses Baby und holt ihn halt zurück und ist dadurch dann auf der Flucht. Beziehungsweise muss er dann aufpassen, dass er nicht von der Kopfgeldjäger-Gilde irgendwie gemeuchelt wird. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst, mit so wenig Spoilern wie nur möglich. Ich meine, ja, damit brauchst du keine mehr die erste Folge anschauen. Außer natürlich, und der Kani hat schon gesagt, für diese ganzen süßen Momente, wenn das erste Mal das Baby dann da ist und dann die ganze Zeit so lieb guckt. Und ja, ist total süß.
Absolut, ja. Absolut. Du hättest mir die Konzepte, also falls du dieses Making-of-Zeug noch anschaust, da sind Konzepte dabei, wo es dann heißt, ja, sie wollten ja nicht zu süß gestalten, darum haben sie es dann wieder überarbeitet und denk mal, was, das ist schon das ultimative Level an Süßhaftigkeit, wie hätte man denn das nicht noch süßer gestalten sollen, wenn sie sagen, sie sind von der Süßhaftigkeit ein wenig zurückgewichen.
Ich würde fast behaupten, dass die Rasse der Yoda, oder was weiß ich, wie man es nennt.
Man kennt es nicht, ich glaube, er hat bis heute noch keinen Namen, habe ich
ja
gelesen.
Aber der Yoda an sich ist ja, finde ich, in Das Imperium schlägt zurück auch schon total süß. Also er ist so ein richtiger, schrulliger, alter Mo, und den fand ich da eigentlich schon süß. Und dann hauen sie uns da in Mandalorian da das Baby um die Ohren und dann, ja, man schmilzt einfach so vor dem Bildschirm dahin und das ist,
Ja, genau. Ich glaube, da habe ich auch noch keinen gesehen, der gesagt hat, was soll denn der Scheiß, sondern in dem Moment, wo du das Ding sagst, ist einfach, als würdest du dann Hundewelpen oder Minikatzen vor dir haben oder kleine Hausschweine. Da gibt's keinen, der sagt, sondern es gibt dann nur, oh Gott, schau dir die an, ich muss auch grapschen.
Das ist die einzige, die sagen, ja, jetzt wollen sie wieder ein Merchandise-Verkauf, schau hin. In jedem Kinderzimmer sehe ich ihn schon wieder stehen.
Ja, nicht gerade im Kinderzimmer, sondern auch bei mir im Wohnzimmer mittlerweile.
Ja, sag ich ja, Kinderzimmer.
Schuldig im Sinne der Anklage.
Das macht die Serie aber halt dadurch auch irgendwie nochmal auf einer ganz anderen Ebene besonders, weil ich habe mir jetzt davor Clone Wars komplett angeschaut. Ja, ich habe es jetzt mittlerweile tatsächlich ganz gesehen. Und geil. Ich habe immer wieder versucht, dass ich so meine Frau dazu bewege, ob es nicht einmal eine Folge mitgucken will, weil die Dinge, die Ahsoka so cool ist. Und dann hat sie halt immer wieder gemeint, Star Wars, na, das reicht schon, wenn wir uns die Filme mal angeschaut haben. Und dann in Mandalorian habe ich die erste Folge gesehen, habe mir gedacht, ich schaue das jetzt mal, wenn sie zufällig im Raum ist. Und auf einmal dann auch, ja, dann haben wir uns doch alles miteinander angeschaut.
Ja, cool, gell?
Was natürlich relativ easy ist bei der Serie, weil es nur 8 Folgen gibt. Bis jetzt.
Entschuldigung, ich hätte eine Zwischenfrage.
Und die natürlich auch nicht so extrem lang sind.
Ich hätte eine Zwischenfrage. Corby, ja. Sagt deine Frau dann auch Yoda dazu? Oder weißt du, wie er heißt?
Nein, das ist das süße Ding.
Okay, meine Frau, wenn jetzt in einer kommt und ich schaue Star Wars oder eben Mandalorian oder sowas, oh mein, der E.T., sagst du. Und dann rollen sie mir die Zehennägel dermaßen auf, dass der Rauch davor geht. Und ich habe es ja schon so oft erklärt, aber nein, das bleibt einfach der E.T., also nur so unnützes Wissen am Rande.
Vielleicht kommt das Ding ja raus, wenn der Yoda und der E.T. miteinander ein Kind machen.
Ah,
da war der Häuslinger wahrscheinlich. Ah, Bild im Kopf. That's one und so many levels. Und Jules, falls du dir das einmal anhörst, das nächste Mal, wenn ich vorbeischaue, dann gibt's, ich darf dich nicht festhauen, gell? Dann hau ich im Start, dann hau ich am Mike nicht ein. Und okay. Du bist schuld, das war's dann schon.
Verdammt.
Ja, dann einmal, ich glaube, wir werden in der Folge noch mehr über den Baby Yoda schwärmen, weil einfach so, oh Gott, ich kann schon wieder nicht schmelzen. Aber gehen wir mal kurz über, ihr wisst jetzt ungefähr, um was das geht. Und jetzt hört's euch einfach mal, ob es uns gefallen hat, die ganze Geschichte. Mike, erzähl mal, was, als du dir Mandalorian angeschaut hast, was hältst du davon?
Also ich war eigentlich von der ersten halben Stunde an schon verliebt in das Ganze, muss ich sagen. Es hätte jetzt vielleicht blöd, aber ich bin da recht oldschool-mäßig eingestellt. Also ich mag die neue Star Wars-Filme auch, bis auf den 8. Aber ich muss sagen, ich habe seit der Rückkehr der Jedi-Ritter nimmer so ein Star Wars-Feeling gehabt wie bei The Mandalorian. Ich fand die Mischung aus CGI und handgemachte Effekte Weltklasse. Die Atmosphäre ist super. Also wenn ich jemandem die Serie empfehle, dann sage ich, die Serie hat so eine Atmosphäre, wie wenn es die 70er oder 80er werden. Also ich bin von vorn bis hinten begeistert von dem Ganzen.
Genau, und das ist absolut ein Ziel gewesen. Wie gesagt, bei diesem Disney Gallery, glaube ich, heißt es, oder? Dieses Making-of zu The Mandalorian.
Ja.
Sagt John Favreau, dem der ganze, glaube Favreau heißt er, der ganze Scheiß eingefallen ist, sagt es ja immer wieder, sie wollten dieses Feeling einfangen, sie wollten dieses 70er-Jahre-Feeling unbedingt einfangen, zum Beispiel dann auch deswegen die Szene mit in der Episode, welche Folge war es, ich glaube die 6. mit dem Ausbruch, da kämen ja am Schluss dann diese X-Wing-Piloten oder her und dann wieder die Innenaufnahmen, das sind übrigens die drei Regisseure vor der Serie, der Dave Filoni, die Deborah Cho und der Rick Famuyiwa oder so, oder Famuyiwa.
Gesundheit.
Komische Namen wieder mal, danke. Und er wollte es halt genauso haben, wie sie es damals bei Episode 4, 5, 6 gemacht haben, diese Nahaufnahmen aus dem Cockpit, wo sie irgendwie so, die hocken ja immer so gechillt und drinnen den in den Cockpits, ja, passt, komm nicht bei, ja, übernimm schnell und rotzen runter. Genauso wollte er das haben, weil er sagt, das ist einfach so wie es in die 70er gemacht worden ist, so möchte er das auch haben, er möchte dieses Feeling einfangen, wo es zusätzlich mit der Musik, finde ich, saugeil eingefangen haben, weil man hört, das ist Musik, die kommt aus dem Star Wars Universum, aber es ist trotzdem was Eigenes gewesen. Ziemlich geiler Soundtrack, ist auch extra Folge dann bei diesem Making-of, wie sie es alles gemacht haben. Geiler Typ, schaut auch geilen Hippie aus, der das alles aufgenommen hat. Aber das ist auch unglaublich viel beitragen zu dem, dass man sagt, Warlek ist jetzt in einem Star Wars Universum aus den ersten drei oder beziehungsweise aus der Originaltrilogie.
Voll. Und mir hat es teilweise schon gelangt, wenn man an irgendeinem Markt ist oder sowas und da brauchen sie nur ein paar grillte Heuschrecken dran, grillte Eidechsen dran oder sowas, weißt du, das war schon alles so handfest. Das hat alles wirklich ausgeschaut, wie wenn das ganze Ding handgemacht ansteht hat und es war wirklich so gut wie kein CGI im Spiel. Also wie gesagt, ich bin total begeistert von dem Ganzen.
Ja, und die Eidechse, die sie da grillt haben, ist keine Eidechse, das war das Wesen, weißt du, noch beim Jabba, der komische Kichtel, der immer auf der Schulter man anguckt, dass die sind dumm gelacht, die Salacious Crump oder so heißen die. Ja genau, den sei Rasse wird gegrillt und sein Kumpel schaut ihm zu, wie er grillt wird.
Ja, cool.
Und sie wollten eigentlich damals, dass er auslacht, während er grillt wird, oder dann hat sie ihm gekostet, ja, das glaube ich ist ein bisschen zu krass, wenn er da sitzt, er soll vielleicht doch ein bisschen bedrückt sein.
Sehr gut, sehr gut.
Wo wir gerade über die Effekte reden, der Charakter, ich glaube, Kuil, keine Ahnung.
Kuil.
Den, also ich vermute mal, dass dahinter mit Nick Nolte nur diese Grundstimme steckt, also weil ich glaube, der Nick Nolte sind mittlerweile nicht so extrem klar. Das sind aber Kostüme, oder?
Richtig. Das ist eine Dame, die dahinter steckt. Ich weiß jetzt den Namen nicht von der, aber die ist halt ein bisschen kleiner als der Nick Nolte. Und die spielt das, hat da Masken auf, die wird ferngesteuert und sie bewegt sich halt dann praktisch nur, hat dann durch Gestiken und so, hat sie dann immer zu verstehen gegeben, was sie jetzt sagen wird, damit dann die Puppenspieler wieder wissen, welche Mimik das sie einsetzen müssen.
Hm, cool. Also muss ich ja echt sagen, war einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie.
Ja, er war irgendwie so der Yoda aus dem Universum, so der Weise, der Dreh- und Angelpunkt war zu dem, wie sie verhalten sollen und was richtig und falsch ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall halt ohne den Charakter war er wahrscheinlich schon verreckt.
Gut möglich, ja. Ist übrigens die Rasse der Ugnot und das ist einer von dem Fanservice, an dem sie sich bedient haben. Sie haben ganz viele Sachen aus den alten Star Wars-Filmen rausgeholt und die Ugnots, die waren bei, ich glaube, Episode 5 und 6 waren die zum Singen. Die haben in der Schrotthalle auf Bespin oder so haben die, glaube ich, mitgearbeitet. Auf alle Fälle haben die fürs Imperium arbeiten müssen und er sagt ja auch, er hat praktisch seine Lebensschulter jetzt halt abgearbeitet und jetzt dient er keinem mehr, nachdem er im Imperium dienen hat müssen. Das ist eine Anspielung drauf, weil die eben damals auch so kleine Randenfiguren waren und sie haben sich feier aus dem Hintergrund, aus den alten Trilogien rausgeholt und haben die dann im Mittelpunkt eingestellt.
Ja.
Oder beziehungsweise weiter in den Vordergrund gerückt und die machen halt eben, wie der Mike, wie ich schon gesagt habe, sie haben einen geilen Mix gemacht und da ist nämlich alles dabei. Da sind praktische Effekte dabei mit Puppen und Masken, da sind Stop-Motion-Sachen dabei und dann eben CGI dabei. Und der George Lucas hat aber gesagt, irgendwann wird man sich in die Filme in der Garage tragen können. Also in seinem Traum war immer so, dass er in seiner Garage die nächsten Star Wars-Episoden ausgeballert. Und mit der Serie haben sie jetzt eine Machart gemacht, da sind sie näher dran als je zuvor, dass man es wirklich auf einer Garage, sage ich jetzt mal, komprimiert, weil das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Teller, eine riesige Plattform, auf der haben sie das Set aufgebaut. Rundum ist dann rund ein Bildschirm und auch in der Decke ein Bildschirm. Und in dem Bildschirm werden dann echte Fotografien, sind da eingeblendet worden, die gehen da übers Deck drüber, die sie teilweise deckern mit dem Set, der aufgebaut ist. Und dann ist es wie bei einer beim VR-Spiel, je nachdem, wie sie die bewegt haben und die Kameras bewegt haben, ist auch das Beutel mitgegangen. Darum schaut das jetzt alles so aus, als wäre das an echte Sets gemacht und das CGI fällt nicht mehr so stark auf.
Okay,
also das cool. Ist eine ganz geil faszinierende Macher, die sie da geschaffen haben, die es auch noch wirken lassen, als wäre es wirklich fast immer vor echte Sets draht und mit wenig Computereffekte gearbeitet worden.
Du hast das gleich mit aufgeschrieben, falls wir unseren Film jetzt dann dran, oder?
Ja, Logo. Ich habe schon angefragt wegen Mieten von den Räumen.
Was wolltest du für einen Film dran? Affengeil Teil 3 oder was?
Ja, Falle. Du in der Hauptrolle. Hey. Silberrücken Mike. anscheinend ist das wirklich so, also man sagt halt, wenn sie es jetzt filmen bei den Making-ofs, dann sagt halt natürlich, dass das ein Bildschirm ist, aber wenn man da drin steht, muss das so reell wirken, weil da ist dann irgendeiner von den Disney-Chefs einmal reingekrumpelt und hat geschaut, was sie da eigentlich rein mit ihrem Geld. Und dann hat er geschaut und gesagt, hey, was macht es da? Wir haben doch eigentlich gesagt, wir bauen das nicht alles echt, weil wir dafür gar nicht die Kohle ausgeben wollen. Und dann hat es gesagt, ja, warte mal, Bildschirm ausgeschalten. Ach so, da schon her, das sind ja gerade 3 Kisten, der Rest ist auf dem Bildschirm.
Ja, früher haben sie da die Map-Paintings gehabt und das Zeug, gell? Und das ist jetzt die moderne, variable Variante von dem Ganzen. Sehr geil.
So kannst du es sagen, ja, ziemlich geil. Also das ist echt die Machart. Das waren, ich glaube, 2 oder 3 Episoden bei den Making-of und das war für mich mitunter das Interessanteste, was sie gesagt haben, diese Machart, wie sie das hingekriegt haben.
Nicht schlecht.
Ja, das hat sich auf alle Fälle rentiert. Das wirkt sich sehr positiv auf das Ganze aus. Sehr geil.
Sieh. Jetzt haben wir aber schon wieder, ich wollte eigentlich nur an Corby hören, was der zu der Serie sagt. Du hast es ja jetzt erst zeitnah gesehen. Wie hat es denn dir denn eigentlich im Ganzen gefallen?
Also ich war positiv überrascht. Ich habe es jetzt lang rausgezögert, weil mir irgendjemand mal erzählt hat, und ich glaube, das warst du, dass ich mir vorher unbedingt Clone Wars anschauen soll. Und Clone Wars sind leider, also ja doch, leider 7 Staffeln mit sehr, sehr vielen Episoden, was halt dann durchwachsen ist, was die ganzen Handlungsstränge betrifft. Und das halt dann irgendwann, naja, da habe ich dann eine Pause dafür gebraucht und deswegen ist der Mandalorian erst zu spät gekommen. Aber ich muss sagen, ich habe bei jeder Folge sehr viel Spaß gehabt. Ich bin nicht nur von der Handlung begeistert, sondern auch von den ganzen Schauspielern, die da dabei sind. Ich habe echt 2-mal hinschauen müssen, als ich dann gesehen habe, die haben echt einen Werner Herzog da mit drin. Und Werner Herzog ist ein deutscher Filmregisseur, der ganz früh auch mit dem Klaus Kinski gemacht hat. Und ich habe eigentlich gedacht, dass der mittlerweile gar nichts mehr macht. Und dann taucht er auf einmal in einer Star Wars-Serie auf.
War das nicht sogar seine letzte Rolle oder war das in The House of Jack Bill seine letzte Rolle? Eins von denen zwei, oder?
Ich glaube, das ist aktueller, oder? Der Mandalorian.
Kann sein.
Kann sein. Ich glaube, dass ich irgendwas gelesen habe, dass er die Rolle dann nur gespielt hat, weil er auch irgendwas machen wollte. Und damit er da Kohle dafür verdient, hat er dann, glaube ich, auch die Rolle noch mit übernommen. Weil der hat irgendwie mehrere zum Tor gehabt damit, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Okay. Aber anscheinend hat er irgendwie noch, wollte er selber auch noch irgendwas machen und darum hat er gesagt, ja, dann spielt er die Rolle vor dem Klienten da noch und schiebt sich noch ein paar Dollaris ein.
Hat aber gut gemacht. Also deswegen habe ich wirklich 2-mal hinschauen müssen. Aber ja, ich rufe ihn einfach später an und frage ob das jetzt die letzte Rolle war.
Macht das.
Ja. Dann ansonsten die ganze Machart oder der Aufbau von den Folgen gefällt mir auch sehr gut, vor allem auch diese Zusammenfassungsbilder immer am Ende von den Credits echt richtig geil gemacht und macht dadurch auch jede Folge nur mal extra besonders.
Ja, bin ich bei dir, finde ich sehr geil.
Absolute Klasse, ja, das stimmt. Und auch mit die Schauspieler sind eben auch der Hauptdarsteller, den man ja nicht stark sieht, außer am Schluss einmal kurz, an Pedro Pascal, der bringt den Mandalorian auch so cool rüber. Und dann haben wir mit einem alten Predator-Star wieder treffen, der Carl Weathers ist am Start. Und natürlich, was ein cooles Highlight ist, ist am Ende dann, wenn der TIE Fighter aufliegt und landet und dann steigt wer aus? Der Mr. Breaking Bad, narische Giancarlo Esposito himself, spielt da auch gleich wieder so einen markanten bösen Affen. Und was eine kleine Lieblingsrolle von mir geworden ist die Gina Carano, die Cara Dune gespielt hat, die fand ich sehr cool, mit der er da kämpft.
Mhm, ja.
Die ist auch sehr cool. Und sie hat gemeint, sie soll eigentlich einen Wookie spielen und war dann ganz überrascht, dass mir Gesicht sehen wird.
Wer hat ihr gesagt, dass sie einen Wookie spielen soll?
Sie hat das selber irgendwie gemeint, dass sie einen Wookie spielen soll.
Ja, Kani, jetzt erzähl halt du, warum wolltest du unbedingt nach der ersten Staffel Mandalorian und vor allem vor der zweiten Staffel nochmal Recap-Folge machen?
Ja, wegen Klicks.
Das ist eine Automie-Frage.
Eigentlich ganz klar.
Das heißt, wegen Film, oder? Okay, also eigentlich gefällt's dir gar nicht und du hast das Making-of auch nur angeschaut, damit wir in der Folge irgendwas zum Sagen haben.
Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, wenn das zeitnah zum Release vor der Staffel 2 außerballert, dann stoßen Fehler drauf und hören sie unseren Scheißtrikot.
Also, wenn auch du darauf reingefallen bist.
Dann sei hier angemerkt, ha, dumm.
Ja, bitte liken und teilen.
Genau,
bitte
liken, ja, genau. Und teilen. Ja, natürlich wollte man das halt aufnehmen, weil es halt auch gerade zeitaktuell ist, wenn man es kurz vor der zweiten Staffel raushaut, dass man sich nochmal anschaut. Und selber bin ich halt dann auch vorbereitet für die zweite Staffel und richtig heiß gerade drauf, weil ich finde, The Mandalorian ist mit Rogue One das Beste, was das neue Star Wars Universum bis jetzt halt hervorgebracht hat. Und ich stimme da genau mit euch überein mit den Punkten, die Machart, das Feeling, das darüber kommt, die Figuren, die sind super gespielt, das ist einfach, das hat alles Hand und Fuß, da greift ein Radl in das andere, ohne dass man irgendwann sagt, okay, da ist so lala oder hier haben sie sich keine Mühe gegeben. Man merkt halt da einfach, wie viel Liebe und Herzblut und was da auch für Fans dahinter gestanden sind, dass die das gemacht haben.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich etwas, über das wir uns einmal unterhalten können.
Und es liegt nicht daran, weil du total verliebt bist, zum Beispiel in den Baby-Yoda und dir den selber schon fürs Wohnzimmer geholt hast.
Ja, unter anderem. Ich möchte jeden Tag einen Baby-Yoda sehen. Mich und daheim haben.
Damit wir vielleicht ein bisschen inhaltlich über die Serie reden. Der Baby-Yoda, ich habe es ja vorhin erklärt, ist ja eigentlich ein Auftrag und es macht ja so den Anschein, als da dass sie wirklich von dem dann verabschieden. habt ihr eigentlich dann auch gedacht, oh Mann, schade, und eigentlich war es schon cool, wenn ihr den irgendwie dabei hättet. Andererseits, wo ist die Serie The Mandalorian und nicht The Mandalorian and Baby?
Ja, wir suchen auch, dass das letzte Mal war, dass man gesehen hat, das glaube ich nämlich noch nicht, weil man meint ja im Laufe der Serie auch schon mal, dass sie sich jetzt da trennen, aber ich glaube, dass wir den nicht das letzte Mal gesehen haben.
Na, also glaube ich auch nicht. Vor allem, nachdem sie jetzt bestimmt nach der ersten Staffel gemerkt haben, dass das halt eigentlich so einer der Hauptfaktoren ist, der halt da zirkt. Ich meine, der Mandalorian an und für sich selber und auch diese Geschichte dahinter ist auch sehr interessant. Auch das mit seiner Rüstung ist ganz cool. Aber ich glaube, der Hauptfaktor wird wirklich dieser Baby-Yoda sein und dass man halt das Geheimnis um den drumherum noch weiter ausbaut.
Und das wiederum, das möchte ich jetzt gleich aufgreifen, das finde ich ziemlich cool, dass man da von den Mandalorianer eben den Ehrenkodex ein wenig mitkriegt und denen ihren Verhaltensweisen und so. Das erinnert mich alles ein bisschen an den Ehrenkodex auch von den Predator oder sowas in der Richtung. Also fand ich sehr cool, dass das alles auch ein wenig beleuchtet wird und bin auch gespannt, was dann in die weiteren Staffeln noch alles an Infos über die, in Anführungszeichen, Rasse auf uns zukommt und dass sein Anzug da immer wieder so Upgrades kriegt. Das finde ich auch ziemlich cool, dass der nicht von Haus aus sauber dasteht mit einem super geilen Anzug, sondern dass sie das noch und noch erst immer wieder aufbaut und dass er Upgrades kriegt und so, finde ich auch ziemlich cool, dass der Held, die Figur an sich, noch weiter ausgebaut werden kann.
Ja, und er braucht unbedingt immer wieder einen stärkeren Anzug, weil es der Sechste, dass ihn ohne Durft fotzen kriegt, der Idiot.
Voll. Das finde ich auch geil, weißt du? Er ist zwar der Held von dem Ganzen, aber er ist wie der Bruce Campbell. Er kriegt immer wieder aufs Maul und rappelt sie immer wieder auf.
Ja.
Und ja, ein cooler Hund.
Und ohne die Rüstung, der hätte er in der Serie schon 16 Mal zeitlich gesegnet.
Und auch sehr geil, dass er wirklich, sie ziehst durch wie bei Dread eben auch, dass er den Helm auch die ganze Zeit aufhat. Also das ist auch ziemlich cool, dass da nicht mit der Tradition oder die Bräuche von den Brechern oder dass er das auch sehr ernst nimmt oder die ganze Zeit seinen Helm aufhat. Finde ich auch sehr cool.
Der hat ihn ja sogar auflassen, da gibt's, sie haben ja für die finale Episode haben sie einen Haufen Stormtrooper gebraucht und die haben sie nicht zusammengebracht, weil sie haben, glaube ich, 30 Leute gehabt mit Stormtrooper-Kostüme. Und der Regisseur Dave Filoni, der da eben dabei war, der hat übrigens auch schon bei Star Wars Rebels und Clone Wars mitgearbeitet. Der ist Mitglied bei der 501., wenn du die kennst, diese riesige Stormtrooper-Vereinigung, die es da gibt. Kennst du die?
Ja.
Ja, genau. Und der ist bei denen dabei und dann hat er gesagt, warte mal, Mann, da rufe ich mal rundum. Und dann hat er bei den Geografen gesagt, hey, habt ihr Lust, dass ihr kommt? Dann haben sie nochmal 50 Leute dazugekriegt und die haben gar nicht gewusst, dass sie jetzt da bei der Serie auftreten. Das ist natürlich auch voll geil, du bist da, sie leben dieses Stormtrooper-Dasein eigentlich voll und dann heißt, ja, schaut's mal vorbei, wir brauchen eigentlich schnell. Sie haben gemeint, okay, ist wieder irgend so ein Auftritt für irgendeine Ankündigung oder irgendein Event, für das sonst immer mitmachen und dabei dürfen sie jetzt in einem Star Wars-Universum-Teil mitspielen. Und da gibt's dann Beutel, natürlich haben sie sich alle miteinander fotografieren lassen und selbst da hat der Pedro Pascal sein Helm nicht abgenommen, als die Fotos für nach die Shoots und so weiter gemacht worden sind, weil das ist der Weg eben.
Ja, geil. Sehr geil. Aber war er wirklich ununterbrochen in der Rüstung mit drin oder im Endeffekt, du kannst ihn ja jetzt eigentlich nur für die Sprechrollen hernehmen oder nicht einmal das, sondern nur für Synchron.
Ja, ja, also es gibt nur zwei, die Stuntmänner haben halt die Rüstung auch gehabt. Ich glaube sogar bei Episode 4 ist er nicht einmal dabei, sondern da sind nur seine Stuntmänner drinnen.
Hat keinen Bock gehabt.
Oder sie haben so viel gekämpft, dass er gesagt hat, ja, da bleibt so gleich ist drinnen, ich hab keine Lust nicht. Was auch cool ist, die Regisseure, die da mitmachen, das sind ja auch 5, 6 Regisseure, die das insgesamt draht haben, allen voran der Dave Filoni, cooler Typ, der den ganzen mit Cowboy umeinander läuft, da hat eh schon einen Stolmbredel, mag ich. Die Deborah Chow und der Rick Famuyiwa, und der hat für mich die geilste Episode draht, das war die Episode 6, die in so einem Heist-Movie-Stil draht worden ist, mit dem Überfall, wo sie in einer Twi'lek befreien müssen. Dann hat auch die Bryce Dallas Howard, die kennt man aus Jurassic World, die Dame, die mit High Heels vor Dinosaurier davor läuft, die hat, es war ihre erste Regiearbeit und dann haben sie gleich mal so eine Brettel-Episode machen lassen. Ich glaube, die vierte war das mit dem Walker, oder? Mit dem AT-ST. Ich glaube schon, ja, die vierte müsste das gewesen sein. Die hat sie
ist das nicht die dritte?
Es kann auch sein, dass die dritte ist. Ja, dann, genau die dritte war das, die dritte. Sanctuary, glaube ich, heißt. Das hat sie machen dürfen. Dann der Taika Waititi, vielen bekannt als Regisseur von Thor 3, hat eine machen dürfen. Der hat übrigens auch den IG-11, den Attentatsdruiden, gesprochen. Und eine Episode hat der John Favreau selber noch gedreht. Und es ist immer recht cool bei dem Making-of, da hocken die sechs dann immer an einem Tisch und unterhalten sich über die ganze Machart. Und da sieht man dann, wie cool, dass das aufeinander abgestimmt war, alles, weil die waren dann trotzdem einmal bei den Dreharbeiten von den anderen dabei und haben da mitgeschaut und damit sie sich abstimmen, wie gehst du in deiner Folge vor, wie kann ich in meiner Folge weiter anknüpfen und weitermachen. Und somit wirkt das für mich wieder aus einem einzigen Guss, das ganze Ding. Und man merkt einfach keine Ecken und Kanten, weil jetzt ein anderer Regisseur war mit da ist, der dann sein Ego da durchpushen wollte, sondern das ist, man merkt richtig, das war ein Team, die haben das miteinander gemacht, damit das ausschaut wie aus einem Guss, ja.
Das haben sie auf jeden Fall ja geschafft. Also macht insgesamt einfach einen sehr stimmigen und geilen Eindruck.
Ja. Und der IG-11, das ist auch wieder so Fanservice gewesen von einer, den der Taika Waititi spricht. Der ist nämlich auch aus der Originaltrilogie. Und zwar, wenn der Vader die Kopfgeldjäger anheuert, wo dann der Mando eben das erste Mal, also nicht der Mando, sondern der Django.
Boba Fett.
Boba Fett, so, Django war der Klärung, genau. Der Boba Fett angeheuert wird, der steht halt im Hintergrund, macht aber leider nichts, sondern steht nur da und schaut cool aus.
Da haben wir ja ein paar Kopfgeldjäger beieinander, oder? Einer so Echsen-Typ ist noch dabei und so, oder? Ja, und da genau. Steht der dann im Hintergrund.
Aha. Ja, genau. Und bei Episode 6, 6 dann auch nochmal, da ist aber dann auf in dem Schrottlager drinnen, wo es die ganzen, wo sie ein C3PO, glaube ich, auch verhorzen wollten. Da liegt er dann im Hintergrund drinnen. Ah. Und jetzt, was haben sie gemacht, haben sie wieder hervorgeholt, weil sie wissen, viele Leute wollen den Typen haben, also stellen wir nicht her. Und er ist ja doch geil, bei dem, wenn sie das Lager überfallen, wie geil, dass sie sich umeinander dreht und alles über die überbolzt, oder wenn er mit dem Speedbike da durchhorzt und alles über den Haufen schießt, geiler Haufen.
Selbstzerstörungsmodus aktiviert.
Ja, genau.
Nein, ich hoffe, dass sie sich selber
zerstört, Mann. Das wird halt einmal. Ja, cooler Typ auf alle Fälle.
Ja, ist eigentlich jetzt schon mittlerweile der Wahnsinn, wie viel, dass wir Nerds und Fans jetzt an John Favreau jetzt schon zum Verdanken haben im Endeffekt, gell? Ja, weil alles, was der Herr die letzten, 10 Jahre, 12 Jahre angelangt hat, war wirklich alles ein Volltreffer nach dem anderen.
Das möchte ich auch behaupten, ja, ob das mit dem Marvel-Universum ist oder dann eben die Realverfilmungen von Disney wie Dschungelbuch und König der Löwen und jetzt eben auch mit Star Wars, wo er ja vorher auch schon ein bisschen mitgemischt hat. Er hat sogar, glaube ich, 2 Figuren gesprochen bei Clone Wars. Aber der ist echt so, da wo er seine süßen kleinen Würstelfinger reinholt, da kommt was Gutes raus.
Ja, aber nicht zu vergessen, Cowboys und Aliens.
Oh, der ist auch von ihm, oder was?
Der ist auch von ihm, ja.
Ja, den habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Oh, den habe ich seit dem Kino nicht mehr gesehen.
Da spielt Daniel Craig mit und der Harrison Ford in einem Film.
Oh mein Gott!
Stark.
Ja, und du kannst überlegen, wer von wem was ist. Wer ist Cowboy und wer ist Alien?
Wow. Das spoilert man nicht an der Stelle.
Ja, genau, lass das mal. Wir haben noch nicht gesehen und das ist sicher so richtige Mind-Explosion dann. Was habt ihr noch für, ich hab so viel Zeug da rausgefunden. Habt ihr noch irgendwas, so Fanservice? Sag jetzt mal zum Beispiel für die Mike. Du bist ja Star Wars Fan der ersten Stunde, glaube ich, weil du bist ja schon so alt, dass du es live erlebt hast, oder?
Okay, scheiße, Alter.
Aber was sind denn dir zum Beispiel so für Sachen beim ersten Mal schauen aufgehen, wo du sagst, war einfach cool, das erinnert mich sofort an das alte Feeling wieder. Oder das drum speziell kenne ich aus den alten Filmen noch.
Ja, das ist, wie du schon gesagt hast, der AT-ST, den wo man gesehen hat, oder immer die ganzen Fahrzeuge und so, da haben ein paar dabei, die wo es ziemlich ähnlich ausschauen wie aus einem vorherigen Teil. Eben wie gesagt, die ganzen Mandalorianer, die Masken, die Anzüge dazu. Und wie gesagt, das ganz brutal trägt dazu bei, dass die Aliens halt auch mit Maskeneffekte gemacht sind. Und da meinst du wirklich, du sitzt wieder wie in Mos Eisley in der Bar drin, wie im ersten Star Wars oder beziehungsweise im vierten. Und hast die ganzen geilen Aliens da sitzen. Und wirklich, die haben ein Gewicht, die sitzen da, die sind, ja, kaum CGI. Ich find's einfach Wahnsinn. Wie gesagt, direkt Figuren an sich kannte ich da jetzt kein benennen, aber das Feeling ist einfach. Es ist, man schaut Mandalorian nicht, man fühlt ihn als alter Star Wars-Fan.
Das sagst gut, ja. Und wir sitzen ja sogar wieder in der Cantina-Bar in Mos Eisley einmal in einer Episode. Genau. Und zwar ist da dann der Droide, der EV-99 oder einfach genannt Eve, und der wird von keinem Geringeren gesprochen als Mark Hamill. Aber ohne Namensnennung.
Das ist nämlich der Luke, das weiß ich. Und der Chucky.
Du bist der Hund.
Und Chucky, genau.
Und in der, was auch cooler Funfact ist, in der Kantine fährt dann mal so eine R2-Einheit vorbei. Und das ist die R2-Einheit aus Episode 4. Wenn der Luke und sein Onkel da einkaufen, dann nehmen sie doch auch so eine Einheit mit und jetzt reißt dann bei dem Haltebolzen irgendwie, bringt Sicherung durch und dann nehmen sie doch ein R2-D2 mit.
Ah,
und diese okay. R2-Einheit fährt da gerade in der Kantine umeinander, weil die haben es zuerst drin gehabt und hat der, ich glaube eh wieder der Dave Filoni, weil das ist man ja total Star Wars-Narrischer, hat dann gesagt, hey, kannst du den nicht umhalten, wie den R2 da aus Episode 4? 4 und dann siehst du sogar noch an der Stelle, wo er den Haltebolzen gehabt hat, siehst du dann auch noch so Branddinger und Ölletten, so, wo sie halt dann runtergeschnitten haben.
Wow. In Sachen Trivia-Facts bist ja du der Wahnsinn. Da müsstet ihr ID fragen, was sonst Neues gibt. Ha, Kani, was gibt's denn sonst Neues?
Ja, ich wollte dein Feeling ein bisschen auszukitzeln. Ich wollte, dass du mal aus dir rausgehst und über deine Gefühle redest.
Okay.
Okay.
Aber erst würde ich sagen, lass mal an Corby nur ein bisschen was sagen, was ihm so, weil du glaube ich, weißt du, seit wann du Star Wars, oder kann man Fan sagen, keine Ahnung, wie sehr du Star Wars fanatisch bist. Hat das bei dir auch bei Mandalorian schon gelangt, dass du bei manchen Sachen gesagt hast, war cool, das ist so wie damals, als ich die Episoden gesehen habe, oder war geil, das drum kenne ich ja von da noch.
Genau, das war damals wie beim Zorn des Khan. Das weiß ich noch. Genau.
Wo ist denn eigentlich der Spock?
Ja, der wäre eigentlich schon noch cool. Dass dann irgendwann noch so Crossover machen. Aber nein, ich glaube, dann gibt's sehr gespaltene Lager.
Ja, da zerfleischen sie die Trekkies und die Star Wars-Fans komplett.
Nein, ich finde, also zum einen, ja, ich bin schon ein Star Wars-Fan, jetzt nicht ganz so extrem fanatisch. Ich kann das jetzt aber auch nicht wirklich messen anhand von euch beiden. Ich finde, nachdem ich jetzt Clone Wars komplett angeschaut habe und die ganze Zeit so zwischen Episode 2 und 3 gegangen bin und ich mir dann gedacht habe, ach Gott, ich möchte mal wieder was anderes sehen, war ich echt skeptisch und hab mir dann gedacht, oh, hoffentlich ist The Mandalorian wieder einfach so wie die erste Trilogie. Also damit meine ich Episode 4 bis 6. Einfach genau das, wo man als Kind das gesehen hat und sich gedacht hat, boah, Star Wars ist einfach geil und du bist dann in einer völlig anderen Welt und genau so schafft's für mich jede einzelne Folge in The Mandalorian. Wir sind oft in anderen Welten und jedes Mal denke ich mir, ich bin aber jetzt genau gerade in Star Wars. Und das Gefühl habe ich ja teilweise bei Clone Wars nicht gehabt, weil bei Clone Wars kennt man ja extrem viele unterschiedliche Welten vor. Und da denke ich mir halt dann, ja gut, ich bin jetzt gerade in dem Clone Wars Universum drin. Und bei Mandalorian denke ich mir, ich bin gerade bei Star Wars. Ich finde, Alosha, die erste Szene hat mich an diese Bar-Szene von Episode 4 erinnert. Ich weiß ja jetzt nicht genau, in welcher Episode sie dann wirklich in der Bar drin waren. Da kann ich jetzt bestimmt jeden Augenblick sagen.
Niemals.
Sag's jetzt sofort.
Ich glaube, dass das Episode 6 war. Das müsste diese ganz lange Episode gewesen sein, da waren sie in der Cantina-Bar drinnen.
Okay. Jedenfalls, da habe ich mich auch gleich hineinversetzt gefühlt und ja, wie schon gesagt, eine richtig geile Serie und für mich ist es Star Wars. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal, hoffentlich hört Disney nicht zu, da bin ich jetzt zum ersten Mal froh, dass Disney da Aktien mit drin hat.
Die hören sie alles auf uns nochmal. Die haben uns schon lange auf dem Schirm.
Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja sehr dankbar, dass sie die letzte Staffel von Clone Wars gemacht haben, weil die ist für mich auch so ziemlich die beste Staffel von der ganzen Serie.
Ja, die ist richtig stark gewesen.
Ich hätte die ganze Zeit Clone Wars, also ich bin ja da komplett jungfräulich bei dem Thema. Muss ich das gesehen haben, um noch mehr Spaß am Mandalorian zu haben?
Oh ja.
Oder ist das einfach nur ein nettes Beiwerk?
Oh nein. Also es kann mindestens, jetzt kann ich endlich mal wieder mit Wissen glänzen. Es gibt mindestens bei der letzten Episode eine Stelle, wo sich jeder denkt, der Clone Wars gesehen hat, boah, leck. Geil, das haben sie einbaut. Und
yeah.
In der zweiten Staffel kommt mein neuer absoluter Lieblingscharakter von Star Wars vor, und zwar die Ahsoka Tano, der Padawan von Anakin Skywalker.
Oh ja, yeah, genau. Das sind eigentlich so, also du musst es nicht zwingend gesehen haben für Mandalorian, aber eben, wie der Corby jetzt richtig gesagt hat, bei der letzten Folge, bei dieser einen Szene, denkst du, wow, geil, Leute, haben sie es drum echt nur eingebaut. Dann hörst für Staffel 2 kommt Ahsoka Tano vor, dann denkst du noch mehr, wow, geil, Leute, jetzt kommt die auch noch dazu. Und ansonsten ist Clone Wars halt, gibt viel, ich sage mal, viel Tiefe für den Anakin nochmal. Der hat noch mit mehr Verlust dadurch zum Kämpfer, noch mehr Sachen, die seinen Charakter geprägt haben, dass es nachvollziehbarer wird, warum er dann so leicht beeinflussbar wird und sich auf die dunkle Seite ziehen lässt, finde ich zum Beispiel. Und was jetzt bei Episode 7, bei der Staffel 7 dann geil war, die spielt dann irgendwann zeitgleich zu Episode 3 und dem ganzen Order 66. Und das macht es dann für mich noch traumatischer, was da passiert ist. Also ich kann die Clone Wars Serie auch nur empfehlen. Aber es ist schon Mordsarbeit, weil das sind fünf Staffeln über 20 Episoden. Ich glaube, die sechste und die siebte haben nicht mehr so viel gehabt, oder? Die sechste hat die irgendwie 13 gehabt und die siebte dann 10, und kann das sein, irgendwie so?
Ja, genau, da ist dann Gott sei Dank irgendwann mal weniger geworden, weil jetzt neben dem Anakin baust du halt auch dadurch eine ganz andere Beziehung zu den ganzen anderen Jedis auf, weil die halt da auch viel stärker ausgebaut werden. Dadurch tut er das halt dann wirklich nur mehr Leid mit der Order 66. Und du erfährst halt auch, wie kommt es überhaupt zustande mit der Order? Du baust halt dann auch die ganzen Charaktere bezüglich, ja, die Klonkrieger viel mehr aus, weil du halt dann merkst, okay, die wollen eigentlich doch irgendwie unterschiedlich sein, deswegen geben sie ja unterschiedliche Namen und jeder tickt da ein bisschen anders. Und das ist echt cool. Aber es ist auch deswegen viel Arbeit, weil gerade die ersten zwei Staffeln schon anstrengend sind zum Anschauen, weil da ist noch kein linearer Handlungsstrang drin. Das heißt, jede Episode ist so für sich und spult auch irgendwie immer zu anderen Zeiten. Da sitzt oftmals schon da und denkst dir, hä?
Der ist doch schon gestorben, oder? Warum ist der jetzt wieder da? So ist mir ein paar Mal gegangen.
Ja.
Jetzt ohne Scheiß, es ist so durcheinander.
Die ersten zwei Staffeln. Ja, also am Anfang schon. Ja, genau, da am Anfang ist es sehr sprunghaft, da hast du sage mit zwei, drei Folgen und vielleicht ein Stück eine Story, dann eine andere. Das ist sehr sprunghaft, ist zwar amüsant zum Anschauen, aber noch nicht so, dass du sagst, lecker, das hat mir jetzt voll an die Eier, da bin ich jetzt voll dabei. Okay. Aber dann ab dem dritten, glaube ich, ab der dritten Staffel fangen sie an, dass sie sagen, hey, pass auf, jetzt machen wir Kontinuität rein und einen roten Faden. Und ab der dritten war ich dann voll gefesselt. Also das ist hat richtig starke Passagen dabei, zwar auch schwache, aber im Großen und Ganzen ist es eine sehr coole Serie, die Spaß macht und dann eben auch oft den Bogen schluckt auf andere Sachen, weil du hast ja zum Beispiel damals beim Han Solo Ogreit bei dem Film am Schluss, wer da wieder auftaucht, was ist für Scheiß, umeinander geschissen. Clown Wars, wenn du es sechst, dann wird es erklärt, warum der wieder dabei ist. Und dann, wenn du es vorher gesehen hast, dann sagst du, wow, geil, Leute, jetzt gibt es sogar noch den Bogen von Clown Wars auf Solo und so weiter. Das hat seine Fühler in alle Richtungen. Es ist mittlerweile einfach ein riesiges Universum, wie es manche Comics machen, wie es DC macht, wie es Marvel macht, wie man es halt überall kennt. Das ist mittlerweile nicht nur die Filme. Das klang zwar, wenn du es sagst, du kommst trotzdem mit, aber die Serien und das Drumherum machen halt mittlerweile so viele kleine Aha-Effekte noch dazu aus, dass du einfach alles schauen musst. Alles.
Okay. Und also, jetzt muss ich mir da noch Zeit, bis mein Bursche soweit ist und dann haben wir das mit er meine.
Da muss man aber auch dazu sagen, bei Clone Wars bin ich schon oft da gesessen und habe gedacht, das soll ja Kinderserie sein. Echt was? Jetzt?
Also der ein oder andere Ding waren schon dabei, wo du sagst, Jesus. Aber sie ist ja teilweise ab 12.
Mhm. Ah, okay.
Also bloß, weil es animiert ist, heißt das nicht, dass das eine astreine Kinderserie ist.
Nein, da wird schon mal ab und zu Körperteile, die davor fliegen, Leute, die in Türen zusammengehäckselt werden und offensichtliche Laserschwerter durch den Körper durchgehauen werden. Also dein Bub muss da schon ein paar Jahre auf den Buckel kriegen.
Okay, ich meine, jetzt mit 6 kann man das schon mal angreifen. Nein,
also, so boxst du mal mit dem Untergang anschauen kannst, dann kannst du danach was mit dem anschauen.
Aber ich bin so in.
Ja, gib ihm ein paar stramme Winter dem Buben, dass er mit der härtere Sachen erlebt hat und dann kannst du es mit dem anschauen.
Okay, passt.
Aber zurück von Clone Wars zu Mandalorian, da sind wir ein bisschen wieder mal vom Thema abgewichen. Aber ich sehe es, wenn man über Star Wars redet, da gibt es eigentlich keinen roten Faden, so wie es die ersten zwei Staffeln Clone Wars gehabt haben. Man kämpft vom Hundertste ins Tausende, weil es einfach so geil ist und so viel zum Ringen geht drüber. Und ja, wie gesagt, ich hab mir nur das Ding angeschaut, habe ich schon tausendmal gesagt, glaube ich, dass ich mir das Making-of angeschaut habe. Und es sind eben nur so viele geile kleine Details dabei. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Es gibt da einen riesen Fan, Trara, um eine Eismaschine. Weißt du, ob das schon mal gehört?
Nein.
In Episode 6, wenn Bespin hat die Wolkenstock geheißen. Wenn da gerade voll Kasala ist und alle drei am Rall und müssen abhauen, dann läuft auf einmal durchs Beutel einer mit so einem orangen Overall und der hat so ein Gerät in der Hand. Und das ist eine Eismaschine, die es früher gegeben hat. Oben so mit so einem Motor, die sich dann da dreht. Und um diesen Scheißtrick ist also in einem Kult entstanden, dass Typen auf Cons und so weiter kämen als immer ein Cosplay von dem Typ mit orangen Overall und haben sich eine Eismaschine dabei. Und irgendwann gibt's dann so einen Run, wo dann alle mit den Eismaschinen irgendeinen Weg ablaufen, extra auf der Con. Und dieses Scheißdetail, das war den Typen auch wieder so wichtig, dass das Detail mit einbauen, das ist dann der Behälter, in dem der Mando seine Belohnung kriegt, wenn er seine Lieferung abgibt. Dieser Kasten ist diese Eismaschine. Die hat's gebraucht. keine Ahnung, was, da sagst du mir, was manche Leute durchtrennen, wie ein scheiß Affen, der mit einem orangen Overall und einer Eismaschine im Beutel vorbeiläuft, rennen sie alle durch und rennen so auf Kons umeinander.
So, ich hoffe jetzt, dass jeder Hörer, der das gerade erfahren hat, sie denkt, Gott sei Dank höre ich Viva la Move Illusion, weil jetzt kann ich schlau sterben.
Oh ja, dafür sind wir da, wir dienen, um euch schlauer zu machen. Was mir selber dann halt auch noch aufgefallen ist, was ziemlich geil ist, ist in der ersten Folge, da, wenn der Mando dann seinen ersten Auftrag da ganz am Anfang zum Intro abholt, dann lasst er sich doch einen Speeder bringen. Und wenn man da, ich weiß nicht, ob es eigentlich das noch im Kopf habt, so Episode 4, wenn der Luke mit dem Speeder das erste Mal ausfährt, die Aufnahme, die in Episode 1 vor der Serie, wenn der Mando mit dem Speeder fährt, die schaut fast genauso aus vor der Machart wie vor Episode 4 damals, wenn der Luke fährt. Das ist, finde ich, auch eine sehr geile kleine Hommage. Das fast als einfach nur, als hätten sie einfach nur die Insassen aus dem Speeder austauscht. Das fand ich auch ziemlich cool, wie sie das gemacht haben.
Da muss ich sagen, da habe ich nicht ganz verstanden, was er gegen den Speeder gehabt hat, wo der Roboter drin war, oder R2-Einheit.
Ja, weil er keine Druiden mag, weil die doch sein Dorf überfallen und verrammt haben, wo er dann gerettet worden ist.
Ja, aber da keine R2-Einheiten.
Ja, er hat halt einfach dadurch eine Abneigung gegen alle Druiden und traut ihnen nicht.
Okay. Wobei es eigentlich und lustig war, wenn es lauter R2-Einheiten warten.
Ja, genau.
Und die kannst halt nur so O fahren. Dung, dung.
Ja, die können doch auch Feier schießen. Nein, das war ein Antrieb, dass er fliegen kann, der R2, gell?
Der hat doch
eher Feier sein können.
Apropos Feier, ich finde es also geil, dass der Mann mit seinem Flammenwerfer wie alles anzünden mich. Was ist eigentlich mit den verdammten Pyromanen? Allein bei den Javas, wenn sie ihm sein Schiff legen, wenn er so
feiert.
Wenn sie ihm das Zeug nicht geben, wollen er sofort wieder einen Flammenwerfer aushört und mich verbrennen. Also, was ist mit dir eigentlich? Rein, die gleich so durch und zünden so.
Naja, die haben ja gestohlen.
Ja, auf alle. Irgendwo hat er schon recht, viel mehr allein kein Notzent, gell?
Voll.
Ja, ein kleines Wiedersehen haben wir gehabt mit den Boxendruiden aus Episode 1, die beim Podracer-Bauen mitgeholfen haben. Die Idioten, denen es auf die Nasen hauen muss, dass es ausschützt. Mhm. Die hat er auch nicht mingen, die hat er auch gleich weggebockt. Was wahrscheinlich auch wieder so richtig, also richtige Detailverliebtheit ist, da muss man alles sehen, aber wahrscheinlich ist das Quar vom Mann, oder mit dem man so geil Leute zfetzen kann, was ich auch ziemlich lustig finde, dass sie sofort komplett puff machen. Das Gewehr ist aus dem Weihnachts-Special Star Wars, da hat er das gehabt. Sonst ist es noch nie auftaucht, das drum. Ja, da gibt's, von wann ist denn das? Anfang 80er, kann das sein?
Ich meine schon.
Ich hab nur Ausschnitte gesehen und dann sagst du, Mando, also ein Boba Fett mit dem Quer im umeinander und da zähmt er dann irgendeinen komischen Dino mit dem Strom erfahren. Das ist er, mit dem er dann auch das komische Riesenhildpferd da weglasert am Anfang von der ersten Episode. Und das Quer haben sie dann extra aus dem Weihnachtsspecial in die Serie übernommen. Da war er ganz stolz, der John Favreau, weil da gibt's eine Szene, der verzeiht es an George Lucas, hey, ich hab doch das Quer und das hast doch du geschrieben. Und er sagt dann sogar, nein, das habe ich nicht geschrieben, da habe ich nicht weiter mit zum Tag gehabt. Aber der Ding hat er also geil gesagt, das letzte Mal auf Twitter hat der Mark Hamill geschrieben, dass die Präsidentendebatte das peinlichste war, was ich jemals gesehen hat, und er darf das sagen, weil er hat nämlich im Star Wars Holiday Special mitgespielt. Geile Mark Hamill, die liebt ihn.
Der George Lucas hat ja da viel mitgewirkt bei der Serie.
Ich glaube, er hat an der Geschichte ein bisschen mitgewirkt, aber war ansonsten ein wenig zurückhaltend und hat gerade immer wieder Tipps gegeben, wie es er machen darf, wo es am besten passt, was er sich damals dabei gedacht hat. Er war, ich sage mal, so in beratende Tätigkeit war er da dabei. Mhm, und er muss gesagt, er ist jetzt ganz froh, dass er es jetzt mal als Fan genießen kann, sich das zum Anschauen und nicht als Regisseur und Macher dahinter gestanden ist, sondern einfach nur das dann auf sich wirken lassen kann.
Geh, das ist ein alter Mo, der wo auf seiner Werkstatt, in seiner Werkstatt wieder mal runterbaut. Natürlich geschaftelt der mit, geh, da weiß ich doch, ich kenne doch das bei meinem Fordern.
Ich wollte gerade sagen, wir reden nicht von deinem Pap.
Da wird immer eine geschaftelt, das brauchst du nicht glauben, dass der George Lucas da gar nichts tut.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass er nichts tut, er war ja in beratender Tätigkeit, da der Zipfel.
Ja, aber ganz so entspannt dann dazu schaut, weiß ich auch nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht sagt, also das hätte ich anders gemacht.
Ja, George, was ist denn?
Genau. Oh, das habe ich euch schon ein bisschen näher gesehen, gell? Das kann nicht sein. Aber ich glaube, er hat nicht mehr die Macht dazu, dass er da großartig eine kichtelt. Ich glaube, er kann froh sein, wenn sie ihn fragen. Aber ich glaube, dass er nicht mehr so viel Handhabe drauf hat auf die ganze Geschichte.
Ja.
Aber ja, ich sage jetzt mal, bei den Mandalorian sagt man auf alle Fälle, dass es funktioniert hat. Und der Dave Filoni eben, der hat das immer lobend hervorgekommen, dass er da mit dem George ganz viel beieinander gesessen ist und das besprochen hat, wie er das machen hat. Und er hat ihm da immer mit Rat und Tat, sie haben zur Seite gestanden, ohne dass er zu aufdringlich war angeblich. Aber du weißt es eh, wie es immer ist in diesen Making-ofs-Videos. Oh, das war die beste Zusammenarbeit, die ich immer gehört habe. Das sind so tolle Schauspieler und so viele tolle Regisseure. Und irgendwann in 10 Jahren kommt auf, dass die reinste Hölle war bei dem Dreh.
Sobald Kamera aus, schubst der eine den anderen. Ey, was willst du denn
jetzt?
Ja.
Jetzt hör mir auf, der George Lucas ist über 70, den kannst du nicht ganz schubsen.
Hab ja komplette Ehre hin, dann kann er alle fangen.
Fangen wir alle, weil die Sautipp. Aber zumindest vermittelt dieses Making-of, vermittelt, als wäre es eine sehr tolle Atmosphäre gewesen. Aber ich glaube, dass der John Favreau, der kann schon ein handiger Hund sein, glaube ich. Wenn du da ein wenig zuhörst, ich glaube, wenn es dem nicht passt, was machen oder wie sie es machen oder nicht zu machen, wie das sagt, dann glaube ich, kann der schon ganz schön handig werden. So kommt er mal bei den Gesprächen schon ab und zu rüber.
Ja, er hat ja mittlerweile, wie gesagt, schon einiges aufgestellt und hat ja schon einiges an Mitspracherecht, wo es ihm einiges an Selbstvertrauen gibt. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Soll ich trotzdem nicht umeinander granteln, trinkt mir auf. Was halt ziemlich cool war, man sieht ja vom Mandalorian, vom Pedro Pascal nur einmal sein Gesicht, das ist in der letzten Folge und da ist er das recht ramponiert. Und da gibt's, da haben sie eine lustige Anekdote erzählt, das war nämlich nur wesentlich ramponierter, weil er ist aus der Maske aussah, als er gerade diese Verletzungsschminke Make-up aufgekriegt hat und ist gegen irgendeine Holzpaletten gerannt mit dem Gesicht, dass er anscheinend eine saure Platzwunden gehabt hat und dann haben sie gleich ins Krankenhaus fahren müssen. Und im Krankenhaus hat's gleich geheißen, die sollten sofort, also die Ärzte gleich, oh Gott, tat's sofort durch, weil der Nippel gleich ab, weil er blüht hat wie eine Sau, weil war's halt hauptsächlich gerade Schminke, die im Gesicht. Oh
Gott. Hat ihm der Sturzhelm nichts geholfen, oder was?
Ja, den hat er gerade nicht aufgehört.
Ach so.
Hat er wieder vergessen, dass das der Weg ist.
Das wäre aber cool gewesen, wenn er im Krankenhaus dann gesagt hat, wo ist mein Helm?
Ja, genau. Wenn sie sagen, sie müssen den Helm abnehmen, niemals.
Kein lebendes Wesen darf mich sehen.
Jetzt spoilert nicht schon wieder.
Ey, ja, das ist doch kein Spoiler. Wenn ihr schon sagt, sie dürfen den Helm nicht abnehmen.
Gut. Ja, dann gehen wir eh schon langsam zu unseren Tops und Flops, oder?
Ja.
Ja. Mike brisiert's. Ja, haben wir's durch. dann fang an, wenn's so brisiert.
Okay, also super gut, hat mir gefallen, dass Star Wars ist an sich eine Space Opera und dann ist The Mandalorian der Spaghetti-Western unter die Space Operas und ich fand das ganze westernartige Setting total geil und die Machart, der Storyaufbau fand ich super. Und schlecht, ja. Das ist jetzt wirklich Nörgeln auf hohem Niveau. Es war kein Laserschwert dabei. Das ist mein einziges, mein Negativbeispiel, was ich habe, weil kein Laserschwert dabei war.
Naja, ganz so stimmt das nicht.
Nicht?
Schaust einfach nur mal an.
Kein Scheiß, oder was?
Ja, spät auf die letzte Folge an.
Ja, schaust einfach nur mal an.
Okay. Dann muss ich mir was anderes aussuchen.
Nein, das dann, passt schon. Nein, lass es.
Okay, gut. Dann der Nächste.
Keine.
Dann der Korbion.
Nein.
Ja, ich bin der Moderator, mach.
Ja, aber was ist, wenn ich jetzt was sage, was auf deinem dann aufbaut, dann haust du das gleich wieder um die Ohren.
Nein, du hast nichts, was da drauf aufbauen kann, weil ich mir ganz spezielle Sachen rausgesucht.
Na gut, okay. Also,
tu, was ich sage.
Was gefällt mir an der Serie? Mir gefällt dieses Zusammenspiel zwischen dem Mandalorian und dem Baby Yoda. Ja, es ist einfach wirklich so, nachdem ich 7 Staffeln Clone Wars angeschaut habe, finde ich das einfach mal cool und lustig. Und der ist nicht nur süß, sondern der baut da ganz viele lustige Sachen irgendwie in die Serie mit ein. Und dadurch macht sie die Serie halt auch nicht zu ernst. Weil das ist so ein Ding, das ich halt manchmal an den neueren Teilen nicht so mag. Dieser Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und ich habe mal wieder einen coolen Spruch raus, das macht in Mandalorian einfach durchgehend Spaß. Es ist durchgehend cool und macht durchgehend Spaß. Das finde ich eigentlich geil. Was mir nicht so gefallen hat, ich glaube, Kani, du hast es vorhin gesagt, Episode 6 ist das, wo so ein Sträfling befreien. Der Sträfling und nur so ein Tussi, die in der Folge vorkommen, sind ja so eine spezielle Rasse. Ihr wisst bestimmt.
Twi'lek.
Wie bitte?
Twi'leks.
Diese Twi'leks, genau. Sind anscheinend die, die diese komischen Rohr, na, oder wie nennt man das? Keine Ahnung, so Schlauch.
Zipfen haben sie im Kopf.
Zipfen. Ja, so
riesige Zipfen.
So Schlauchhaare. Die haben so komische Schlauchhaare und irgendwie beide Charaktere haben jetzt in der Episode einfach komisch ausgeschaut. Nicht, also da hast du einfach gemerkt, ja, die sind irgendwie schlecht geschminkt oder so. keine Ahnung, also so ist es mir vorgekommen und ich habe das echt schade gefunden. Vor allem dann am Ende kommen halt immer diese coolen gezeichneten Bilder und da haben die echt geil ausgeschaut. Und ja, das fand ich schade. Also das ist so die einzige Episode, wo mir das mal richtig gestört hat und wo ich ja hoffe, dass wenn sie jetzt da weitermachen, dass sie es ja besser machen. Und ich habe ein bisschen Angst davor, wenn Ahsoka Tano auftaucht, dass die dann ähnlich kacke ausschaut. Da stecke ich sehr viel Hoffnung in die zweite Staffel.
Es ist sogar fast bei meinem Bereich dabei, wo ich mir so gerade angreifen darf.
Schau, ich hab's da gesagt.
Aber nur fast. Bei mir geht's in eine andere Richtung. Aber ich fange auch mit dem, was cool ist. Und was ich voll feiert, ist die Suppenschlürf-Szene in der Episode, wenn der Mando gegen die Cara Dune kämpft und sie dann so übereinander sie ruhen und dann die Knarren ins Gesicht töten und dann hörst du gerade so. Und dann steht dahinter der kleine Baby-Yoda und sauft so geil aus seiner Schüssel aus und gafft's, oh, da hätte ich mal bei den Hosen geschissen. Das ist so geil gemacht. Und zusätzlich muss ich auch noch abfeiern, die Episode, die du gerade genannt hast, die Sixer. Das finde ich, ist für mich die geilste, weil diese ganze Heist-Ding ist super cool umgesetzt, ein richtig cooles Gangster-Raubüberfall-Szenario in einem Star Wars-Universum. Hat mir richtig geil gefallen. Aber auch in Episode 6 ist dann mein Flop mit dabei. Und zwar geht's um die Twi'lek-Tante. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, aber die ist ja so behindert gewesen. Ich hasse solche Figuren, die dann, wenn es schon ums Eckerl kommt und dann ihrem gleich das Messer hier holt und so komisch umeinander faucht und grinst und lacht, dann denke ich, halt doch dein scheiß Maul. Also solche Figuren, die kotzen mich an, die sind so behindert, over the top, einfach so ein dämliches Overacting, sowas hasse ich. Die ist mir voll auf den Sack gegangen.
Ja, vielleicht war das was mich so ein bisschen gestört hat. Vielleicht war das
ein bisschen Overacting, ja. Das hat mich voll genervt. Die kommt um Kurven und dann kommt sofort das komische Gelaber und dann das ganz schnelle Hydran und Messer am Hals halten und ich bin so cool und ich habe mir gedacht, halt doch einfach dein Maul. Bitte, warum müsst ihr jetzt eine Szene dumme Gans einbauen? Ich meine, die Episode ist meine Lieblingsepisode, aber da müsst ihr mir noch einen Hund reinhauen, das ist Krattler. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass es dadurch unschaubar wird.
Na,
das sage ich, obwohl ich die Twi'leks auch eigentlich voll scharf finde. Die müsst ihr mal googeln, da gibt's so coole Sith und Jedi Twi'lek-Tanten, Cosplays. Mehr sage ich gar nicht dazu, weil sonst bin ich unzüchtig. Aber gerade ein Tipp, googelt mal Twi'lek Sith Cosplay. Dann gehen wir weiter zu unserem Triple Threat. Mike, gibt's Titten?
Nein.
Corby, sterben Tiere?
Ja.
Und haben wir entblößte Trompeten? Wer als erster von euch zwei?
Nein.
Ah, Corby schläft wieder.
Ich hab nicht gewusst, dass es das ein Wettrennen war. Aber keine Angst, ich kann mein Nein vor das Nein von Mike schneiden.
Ja, stimmt, du schneidest ja, du kannst es ja machen, wie es meinst. Du sagst es dann sogar noch, bevor ich gefragt habe, oder?
Ja, vielleicht.
Ja, lass dich überraschen. Alles klar, deine Sachen. Dann machen wir Schluss, oder?
Ja. Mir würde auch noch interessieren, auf was freut sich eigentlich denn am meisten in Staffel 2?
Das möchtest du nur wissen von uns.
Ja.
Oder auf ein Laserschwert kommen.
Oder habt ihr vielleicht irgendeine Befürchtung? Weil ich habe eine Befürchtung, was passieren könnte.
Also ich freue mich riesig drauf, dass wir das Ahsoka Tano kriegen. Weil die auch, wie bei dir, mittlerweile zu einem von meinen absoluten Lieblingscharaktere aus dem mir bekannten Star Wars-Universum angehört. Und ja, natürlich freue ich mich auf jede Sekunde, in der ich den Glubschaugen vom Baby Yoda sehe. Aber Befürchtung habe ich noch keine bei dem Ganzen. Nein, auf Anhieb jetzt nicht.
Mike, und bei dir?
Ich hoffe, dass das Setting alles so klar und intim bleibt, wie es jetzt die erste Staffel war. Weil das Ganze in größer Aufzicht oder was, weiß ich nicht, hat man natürlich jetzt in den anderen Star Wars Filme auch schon gesehen und alles, aber so die intimer kleinen Handlungen und Story-Episoden und Ding, das hat mir recht gut gefallen. Ich hoffe, dass das so klar bleibt, wie es jetzt ist.
Ein Setting, nicht der Baby Yoda.
Ja, bitte schon. Und vielleicht noch mehr davon.
Zwei.
Oh, lecker.
Ja, also eigentlich, ich hab's vorhin eh schon gesagt, genauso wie bei dir, Kani, Ahsoka. Und meine Befürchtung ist...
Ich hätte sehr gemeint, dass du da mehr Plurks machst.
Nein. Meine Befürchtung ist, dass sich diese Story rund um den Baby-Yoda zu was richtig komischen ewig dahergehalten entwickelt, so nach dem Motto, dass am Ende sich herausstellt, es ist wirklich Yoda in klein. Das, da die richtig scheiße finden.
Aber das geht ja nicht, weil die Serie spielt ja nach Episode 6.
Da gibt's ja, ja, aber deswegen meine ich ja, vielleicht so an den Haaren herbeizogen. Also Motto.
Reinkarnation praktisch dann vorher bei mir.
Genauso wie bei Dragon Ball mit dem Piccolo.
Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Das war schon, ja, das darf ich auch nicht cool finden, glaube ich. Das war schon sehr an den Haaren herbeigezogen dann. Aber ich glaube, das machen sie nicht. Ich glaube, dass die Serie vielleicht wirklich dazu nutzen, dass man mal diese Rasse vom Yoda besser kennenlernt, weil die ist ja, glaube ich, immer noch ziemlich unbeschrieben. Ich weiß nicht, ob es, da gibt's ja dieses Extended Universe auf Star Wars, damit habe ich mich aber nie beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das da mal alles sehr wenig erklärt worden ist, aber so wie in dem bestehenden Universum, man ist über die Yoda-Rasse nichts bekannt. Vielleicht nehmen sie es ja dafür her. War auf alle Fälle, da die das mehr begrüßen als so, wie du jetzt sagst, dass dann auf einmal heißt, wiedergeborener Yoda, bam, in your face.
Ja, genau.
Das war.
Aber das darf ja auch nicht gehen, weil der Baby Yoda ist ja zu der Zeit 50 Jahre alt und ist bald 6 Jahre nach Episode 6, also ist er der Yoda, dann hätten sie ja, hätte gleichzeitig einen Yoda zweimal gegeben. Also kann es ja gar nicht gehen.
Ist in Episode 6, war in Episode 6 der Yoda noch am Leben?
Ja, der Manni verabschiedet er sich dann, oder? Am Anfang.
Ja.
Was so geil heißt, alle Eltern können nachvollziehen, was Yoda da macht, wenn ihm so ein Jüngling so auf den Sack geht, dass sie einfach healing und sterben.
Gott. Okay.
Ich kann es nicht nachvollziehen, da kann der Mike vielleicht mehr dazu sagen. Nein, aber da war er auf alle Fälle nur im Leben und dann rein zeitlich darf es dann nicht funktionieren, dass die Baby-Yoda der wiedergeborene Yoda ist.
Um Himmels Willen. Das war so an den Haaren herbeigezogen wie in Anführungszeichen Super-Leia.
Das wird es nie geben.
Mary Poppins, Lea. Aber ich habe da deine Befürchtungen jetzt genommen, oder, Corby?
Naja, dann ist meine nächste Befürchtung, dass es das Kind vom Yoda ist.
Der war ja durchgehend allein. Oder meinst du, dass er auf seinem komischen Planeten noch nicht zum Mausen gefunden hat?
Cool. Kurz so ein Escort-Service.
Ja, war im Exil eine Zeit lang unterwegs. Ich dachte, jetzt lasse ich noch mal richtig Zauber aus und dann fahre ich meine komische Holzhütte da im Wald.
Genau, dass es keine Tantiemen schicken kann. Vaterschaftsklagen.
Das war es wahrscheinlich. So geheißen, Jude, ich bin schwanger. Und er hat dann gesagt, ich muss weg.
Fuck off.
Ja, genau. Es ist gar nicht darum gegangen, dass er da verloren hat gegen einen Imperator, sondern er hat einfach keinen Bock gehabt, dass er was zahlt.
Oh, die Macht ruft.
Ich muss weg.
Ja, genau. Oh shit. Ja, okay, dann sind wir aber jetzt durch, oder?
Ja,
absolut. Bleiben wir in einer Ruhe. Die Folge, glaube ich, ist jetzt eh die längste, die wir bis dato gemacht haben.
Ja, ich glaube auch.
Ja, die schneide ich einfach schon so, dass die kürzeste ist.
Ja, genau. Alles klar, wir sagen auf alle Fälle wieder danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid genauso angefixt auf die Staffel 2, wie wir es mir jetzt sind. Und ansonsten, wie immer, was müssen wir machen? Sagt es ja einer. Los.
Liken, teilen, Logo tätowieren. Bitte.
Auf YouTube natürlich auch unseren wunderbaren Kanal abonnieren, da die Glocke drücken und ja, am besten tätowiert euch wirklich nur das Logo irgendwo hin, da wo es jeder sieht, ins Gesicht oder so.
Ja, genau, mit dem Laserschwert schneidet es euch am besten irgendwo rein. So ganz fett.
Und vielleicht eine kleine iTunes-Rezession war auch nicht schlecht.
Immer her.
Das auch nicht helfen.
Genau, wir wollen das haben. Macht es, wir haben gesprochen.
Das ist der Weg.
Das ist der Weg. Oh Mann.
Das ist der Weg, genau. Das ist der Weg. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Servus, pfiat euch.
Ciao.